Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist er wieder, der RetroPlays Podcast, euer Podcast, der sich um die Videospiele dreht, die vor 30 Jahren erschienen sind. Und ich begrüße auf der anderen Seite des Internets den Wolfgang. Diesmal in, wenn ich es richtig mitbekommen habe, in Laucha auf dem Flugplatz. Hallo Wolfgang, grüß
Hallo
dich.
Hallo aus Sachsen-Anhalt. Genau wie der Chris richtig sagt, vom Flugplatz in Laucha an der Unstrut.
Und was machst du am Flugplatz? Bist du Afterburner?
Nee, leider nicht. Ich mach viel bessere Sachen. Ich fliege selber Segelflieger, also ich lerne das jetzt gerade. Und habe jetzt meine 2 Wochen Urlaub, die ich jetzt gerade habe, dazu verwendet, um hier ein bisschen zu fliegen und ein bisschen das Fliegen zu lernen und dann auf kürzere, längere Sicht eine Lizenz zu erwerben, dass ich dann überall alleine mit Segelfliegern fliegen kann, so wie ich Lust habe. Und dann, wenn ich die entsprechenden Voraussetzungen dann erfüllt habe, dann auch mal den Chris mitnehmen und dass der dann auch mal in die Luft kommt.
Ich wollte es gerade einwerfen, du, da musst du mich mitnehmen. Ich bin gerade ganz, ganz hippelig. Das ist, ja, total. Das ist, also mal mitfliegen in so einem kleinen Ding. Ich meine, in großen Flugzeugen ist man ja schon immer mal mitgeflogen. Aber in so, ja, super.
Ja.
Da bin ich unbedingt mal dabei.
Ja, da merkt man dann auch die ganzen Elemente und es ist nicht so wie in dem Großen einfach einsteigen und losfliegen und minimale Ruderausschläge, sondern da merkt man richtig, was Fliegen bedeutet und es ist total schön, unter den Wolken zu hängen und selber steuern zu können, wo du hin willst.
Kannst du das einfach da so festlegen, dass du einfach sagst, jetzt bin ich hier im, keine Ahnung, wo du halt über Laucha da bist und sagst dann, jetzt fliege ich ja einfach mal eine Platzrunde rechts lang. Oder musst du da einfach immer irgendwie dem Tower oder was Bescheid sagen?
Nee, muss ich gar nicht. Also ich bin dort im Segelflug, bist du am Platz relativ frei. Du hast halt ein paar bestimmte Punkte, wo du sein musst in einer bestimmten Höhe, bevor du landest. Und du musst natürlich auf alles andere achten, was noch mit in der Luft ist. Wir haben hier auf dem Platz ganz viel Gleitschirme auch noch, dann Modellflugzeuge und natürlich auch normal Motorflugzeuge kommen ja ab und zu mal an. Also man muss immer die Augen offen halten und entsprechend dann auch ausweichen. Was aber besonders schön ist, mit Vögeln quasi in der Thermik kreisen. Das ist total schön, weil du gerade sagtest, wo musst du denn hin und wo kannst du denn hin? Also man ist sehr frei und man sucht sich dann halt entsprechend die Stellen, wo Wolken sind, wo man sich dann drunter hängt, da ist meistens dann Thermik. Oder man guckt einfach tatsächlich den Vögeln hinterher, den Bussarden oder irgendwas, wo die ihre Kreise ziehen und dort ist meistens dann auch Thermik. Also es ist wirklich ein sehr schönes Hobby.
Du siehst mich neidisch, nee, du siehst mich nicht, aber du hörst mich neidisch und beeindruckt. Das finde ich echt sensationell.
Ja.
Total cool.
Ja.
Nächsten Sommer bin ich dabei.
Nächsten Sommer bist du dabei. Sehr schön. Das machen wir mal.
Und kommst du im Moment überhaupt dann zum Spielen irgendwas? Oder was treibst du da sonst so? Wenn du bist ja dort irgendwie den ganzen Tag,
ich
oder?
Ja, den ganzen Tag.
Hast du ein Handheld dabei?
Und ich hab zwar ein Handheld dabei, mein 3DS. Ich habe aber noch gar nicht eingeschaltet, weil ich eigentlich von früh um 7, um 8 ist hier Frühstück und dann geht's raus auf den Flugplatz. Und dann bist du abends 17, 18 Uhr wieder hier drin. Und dann gibt es noch ein Feierabendbier an der örtlichen Flugplatzkneipe hier. Dann schaust du noch den Sonnenuntergang an und dann ist eigentlich schon fertig. Und das Fliegen ist auch ein bisschen anstrengend und man ist den ganzen Tag an der...
Ist
ja,
es
ist tatsächlich anstrengend. Also man muss halt auch steuern und sich sehr viel konzentrieren und halt wirklich draus gucken und Luftraum beobachten und so weiter. Und natürlich die ganze Lernerei. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich bin in der letzten Woche jetzt, die ich jetzt schon hier bin, bin ich zum Spielen gar nicht gekommen. Ja, das Einzige, was ich als Ausgleich gemacht habe, war gestern waren Freunde von mir zu Besuch und wir haben eine Tagestour, eine Paddeltour über die Saale gemacht. Von früh 11 bis 18 Uhr ungefähr. Und das war so ein bisschen so das Einzige, was ich jetzt so an was anderem gemacht habe. Hier in meiner Blase der Glückseligkeit, also hier auf dem Flugplatz, ist man wirklich sehr abgeschnitten von der Welt. Das ist irgendwie total schön. Also.
Aber wenigstens hast du Internet. Denn so haben wir halt die Möglichkeit, den Podcast auch aufzunehmen.
Genau, Internet natürlich hier, sag mal, übers Handynetz hier die lokalen Netzwerke sind eher übersichtlich breit, sage ich mal.
Mann. Na gut, dann, ich meine, dann krätsche ich gleich mal rein, was ich alles so im Moment gespielt habe. Wobei, du hast nur die halbe Wahrheit erzählt. Ich glaube, ein bisschen Thunder Force 3 hast du gespielt, weil um diesen tollen Titel geht's natürlich heute auch, weil vor ziemlich genau 30 Jahren ist dieses Juwel auf dem Mega Drive halt erschienen. Aber darauf gehen wir quasi erst später noch drauf ein. Ja, bei mir ist so, ich habe sehr, sehr viel an Retroplays gearbeitet. Wir haben nämlich eine sehr, sehr schöne Datei zugeschanzt bekommen, sage ich mal. Das sind alle 7400 verschiedenen Releases für die PAL PlayStation 1 drinnen. Und die Tabelle muss ich aber ein bisschen aufarbeiten. Und da bin ich gerade dran, dass das eben alles schön in die Datenbank reinkommt. Ansonsten haben wir bei RetroPlays jetzt eingeführt, dass man eben nicht mehr nur Spiele und Hardware listen kann, sondern eben auch Zubehör, Schallplatten, Magazine, Bücher, Lösungsbücher, eben alles, was zu Videospielen irgendwie dazugehört und was sammelnswert ist. Dementsprechend, ja, da bin ich im Moment gerade ganz gut beschäftigt. Und dazu eben noch mein Job bei Funtainment, also im Videospieleladen, was ich schon mal angerissen habe. Und ja, ansonsten, ich spiele trotzdem. Ich weiß gar nicht, habe ich dir schon davon erzählt? Ich habe ja, nachdem ich in knappe vier Wochen, werde ich ja 44. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich in diesen paar Wochen noch wegen 44. Geburtstag 4,4 Kilo abnehmen möchte. Und und damit ich dann wieder schlanke 95 Kilo auf die Waage bringe. Und das Ganze mache ich damit, ich spiele Ring Fit. Sagt ihr das was? Schon mal von gehört?
Ich habe davon gehört und ich habe es im Mediamarkt rumliegen sehen. Ja, aber ich habe es nie gespielt.
Das ist sensationell, ohne Mist. Das ist quasi, also die Hardware, die von Nintendo da kommt, ist noch so ein Ring. Der ist irgendwie so als Glasfieber oder sowas. Und da steckst du deinen rechten Joy-Con oben ran. Dann hast du ein Gummiband dabei, das machst du auf deinen linken Oberschenkel und da machst du den linken Joy-Con ran. Und dann startet das Spiel damit, dass du quasi über eine Welt läufst, ein Abenteuer erlebst und alles, was du eben läufst auf der Insel, musst du wirklich laufen. Wenn du springen willst, musst du halt diesen Kreis, der da aus Glasfieber ist, den musst du dann zusammendrücken. Dann springst du. Wenn du schießen willst, musst du auch zusammendrücken, aber eben anders gehalten. Und dann kommen halt immer Gegner auf dich zu, quasi wie so ein bisschen bei einem Rollenspiel. Und alles, was du eben den Gegnern an Hitpoints abziehst, machst du immer mit Übungen. Sei es über Kopf diesen Ring zusammendrücken, am Bauch zusammendrücken, dich auf den Boden setzen und die Beine halt hoch in die Luft ragen lassen, um deine Bauchmuskeln zu trainieren. Und genau. Und dann, ja, das machst du halt am Tag so, was habe ich jetzt gemacht, immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Immer so nach vier Level, glaube ich, auf der Weltkarte dort, kommt dann auch immer ein Endgegner. Und ja, ist richtig, richtig gut. Macht ewig Spaß.
Witzig.
So, dass ich da echt am, ja, ich will da echt am Ball bleiben. Und ja, es macht mir halt mehr Spaß, als irgendwie nur joggen zu gehen oder so.
Ja, joggen gehen macht mir gar keinen Spaß zum Beispiel.
Und natürlich ist es nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss, das so Sport zu machen. Aber bevor ich jetzt versuche, dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu rennen, was ich sowieso wieder nicht schaffen würde, mache ich es halt so. Ja, das war jetzt die Abnehmen-Geschichte.
Das klingt aber doch
Ja, macht Spaß. Ansonsten gespielt habe ich eigentlich gar nicht mal so viel sonst. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen wieder mal ich habe meine Wii mal wieder angeschalten, habe das alles so eingerichtet, dass die jetzt auch wieder schön an meinem Röhrenfernseher funktioniert. Und also mit RGB-Kabel und bla bla bla. Und Spiele, die drei WiiWare-Spiele, die damals von Konami rauskamen, von dieser Rebirth-Reihe, Gradius, Castlevania und das Contra, was halt alles komplett eigenständige Spiele sind. Und also die sind nicht Umsetzungen oder so von anderen Titeln, die schon vorher mal erschienen sind und die sich halt sensationell gut spielen. Das Witzige ist, ich hatte gelesen, dass das Castlevania soll irgendwie ein quasi Remake sein von der Castlevania-Version für den Game Boy, das erste Castlevania. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich habe sowohl das erste Castlevania auf Game Boy gespielt, als auch eben jetzt die WiiWare-Version. Und ich finde sie halt schon ein ganzes Stück unterschiedlicher. Aber es macht super Spaß. Tolle drei Spiele. Sowohl das Gradius Rebirth, was halt grafisch total genial ist, also so schön 16-Bit-Style, aber eben so gemacht, dass es nicht ruckelt und flackert und nix und schöne Zoom-Effekte hat und so. Genauso wie das Contra Rebirth ist halt gemacht wie ein, tatsächlich eigentlich, es hätte so fast auf dem Super Nintendo erscheinen können, mit ein paar kleinen technischen Spielereien halt, die erst heutzutage auf den Konsolen möglich sind. Hab aber alle drei Titel noch nicht durchgespielt. Das ist einfach nicht möglich, also bisschen zu schwer. Schaffen wir schon noch irgendwann. Dann habe ich ein paar Neuzugänge für die Sammlung. Ich habe endlich das Rodland für den Gameboy bekommen. Rodland sagt dir bestimmt was, ist von der Art her so wie hier Parasol Stars oder Bubble Bobble, sowas in der Art halt. Für den Gameboy wollte ich das immer gerne haben. Auf Yahoo oder so in Japan relativ selten zu finden. Und dann war es aber gar nicht mal so teuer. Habe mich sehr gefreut. Das hat mir so ein Bekannter, den ich auf Facebook folge, der in Japan halt lebt, der hatte das irgendwie fotografiert. Und da habe ich das direkt eingetütet. Und ansonsten bin ich halt so ein bisschen dran, wieder Spiele für mein Wii U Vollset zu kaufen. Habe über eine Bekannte in Australien, habe ich jetzt das Scribblenauts Unmask DC Comic Adventure, ewig langer Titel. Das ist halt ein Australien Exclusive und gehört halt zu einem PAL Fullset natürlich dazu. Das ist jetzt gerade in Zulieferung. Gestern hat das Tracking gesagt, dass es jetzt dann in Deutschland gelandet ist. Jetzt freue ich mich mal, dass es irgendwann die nächsten Tage kommen wird.
Okay. Das klingt aber nach exorbitanten Portokosten, oder?
Nee, 14 Euro, glaube ich. Ja. Nee, 14 australische Dollar nur.
Okay.
Naja, das sind dann so 10 Euro sowas. Nee, das ging schon. Okay. Und da es von privat kommt, denke ich jetzt auch mal, wird da nicht zwingend Zoll anfallen.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ach, stimmt. Und was noch kam von, wie heißen sie? Arcade Distillery. Das ist ein Independent-Programmierer, der auf der Vita zwei Spiele rausgebracht hat, die man vor circa 2 Jahren auf Indiegogo, das ist so eine ähnliche Plattform wie Kickstarter, konnte man die baken. Mhm. Das habe ich gemacht und dann tat sich erstmal gar nichts. Dann gab es die beiden Spiele, die gibt es seit einem Jahr, glaube ich, als Asia-Version bei PlayAsia schon zu kaufen. Und von dieser Indiegogo-Kampagne kam immer noch nichts.
Und du schon fast am Ausrasten.
Du Tableflip, ich sag's dir. Ich habe dem dann irgendwann auch bei Indiegogo mal eine freundliche Nachricht geschrieben. Da kam auch keine Antwort. Ja, da war ich halt schon eigentlich krachsauer. Und dann im März oder April hieß es dann auf einmal, er würde jetzt versenden. Und dann wurde im Ende April oder Mai oder sowas, ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, wurde halt die Corona-Karte gezogen. Von wegen, er konnte jetzt dann nichts mehr verschicken wegen Corona. Gut, hat man ja auch Verständnis für. Und dann kam ganz völlig aus der Luft Mitte Juli eine Versandbestätigung beziehungsweise eine Tracking-Nummer. Und bei dieser Tracking-Nummer tat sich dann auch 5 Wochen nichts. Stand immer nur da, Sendung wurde eingeliefert. Und dann habe ich halt so alle 3-4 Tage immer mal geschaut. Und auf alle Fälle vor 14 Tagen kam dann Bewegung in die Sache. Und jetzt konnte ich es tatsächlich am Freitag nun bei meinem Postamt abholen. Und jetzt habe ich da, ich habe schon die Namen wieder vergessen von den zwei Spielen. Ich habe ja nicht mal mehr eine Vita. Aber damals, als ich es bestellt habe, war das ganz wichtig, dass ich diese Titel unbedingt mir kaufe.
Was war es denn eigentlich? Also so vom Genre her?
Das schneiden wir jetzt. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, warum.
Entschuldigung,
das musste unbedingt
so so geil. Irgendwelche Spiele, die es schon seit einem Dreivierteljahr bei PlayAsia gibt, habe ich jetzt endlich gekriegt, aber ich habe vergessen, was es
ist. Ja, es ist so peinlich, wie es ist, aber irgendwie, das grandios. Musste halt, ja. Das, in dem Moment, das ist ja das, was ich Kickstarter und auch diesen ganzen Limited Run und Strictly Limited und bla bla bla, den allen ankreide. Wenn ich die Sachen bestelle, dann habe ich Bock, sie in den nächsten 2-3 Wochen irgendwie mir ins Regal zu stellen und dann da zu haben. Wer das super gemacht hat, waren die Jungs vom Neo Geo Dev Team. Die haben ja dieses Gunlord X jetzt für die Switch veröffentlicht. Und das kam tatsächlich aus heiterem Himmel. Da kam ein Newsletter, Es hieß, Leute, es kommt. Und es war 2 Wochen später, hatte ich es da.
Schnack, schnuck.
Genau. Die hatten das also quasi schon produziert. Die sind ansonsten gerne mal hinterher. Ich sage nur Crowdbusters, ja, was irgendwie 3 Jahre oder so in der Entwicklung war. Aber bei der Switch-Version haben sie das. Ja, Crowdbusters ist für AES, glaube ich, draußen. Ich glaube auch für MVS. Was ja auch noch, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das war jetzt, als Gamescom war, nicht Köln, sondern eben online, wurde vorgestellt, dass Jungs von Factor 5 bringen jetzt zum 30-jährigen von Turrican so eine ganz coole Anthology, wo halt Turrican 1, 2, Super Turrican, Super Turrican 2, glaube ich, Mega Turrican, Turrican 3, irgendwie alles in so einer Sammlung rauskommt. Aber da, weißt du, der Bestellfinger hat quasi sofort gejuckt und gezuckt und die wollten sofort bestellen. Mhm. Und dann steht wieder so, ja, wir rechnen mit einer Lieferung irgendwie bis Mitte 2021. Wo ich mir so denke, so viel Pleiten, wie ich bei dem Laden schon erlebt habe, erscheint es dann irgendwann Ende 2021, wo ich dann schon gar nicht mehr weiß, ob ich überhaupt noch Bock habe, dass, natürlich reden wir von einem 30 Jahre alten Franchise und man hat wahrscheinlich im 31. Jahr noch genauso Lust, das zu spielen, aber irgendwie, ich bin halt in dem Moment, wo es gesagt wird, dass es kommt, da bin ich geil drauf und will es halt einfach 2-3 Wochen später irgendwie besitzen und spielen und so weiter. Noch dazu, weil die Kohle wird ja auch sofort abgebucht.
Oh ja, die wird sofort abgebucht. Ich habe das nämlich an dem Abend noch bestellt.
Sehr gut.
Das war bei mir tatsächlich auch so ein Ding so, ach ja, eigentlich gefällt es mir ganz gut und komm, bestelle ich jetzt einfach mal. Es war ja schon spät irgendwie abends. Ich weiß gar nicht, von wem ich das. Ich habe, glaube ich, auf Facebook habe ich es gesehen und habe dann so gedacht, ach komm, jetzt, was soll der Geiz? Und was nächsten Tag, genommen? Ich habe die PS4 Ultimate, glaube ich.
Die ganz große, dicke.
Ja, natürlich die ganz große. Was sonst?
Okay, ah, cool. Die ist, glaube ich, jetzt eh schon ausverkauft.
Ja, ich glaube irgendwie den nächsten Tag kam halt noch der Schulle und hat noch gesagt, ja, er hätte gerne auch noch was bestellt. Und
ah, dann habt ihr zusammen.
Ja, dann habe ich noch
ein was nachbestellt. Big Package.
Okay, genau.
War cool.
Ja, dann kommt es halt irgendwie zu Ostern oder nächstes Jahr zu Weihnachten. Anyway, ich habe ja bei denen, glaube ich, noch nie was bestellt. Ich habe bisher immer nur bei Limited Run bestellt und für die teuren Versandkosten. Aber ansonsten bei, wie heißen die?
Ich hab Limited, Strictly Limited.
Strictly Limited.
Genau, und die sind ja in Stuttgart. Die sind ja bei dir normal in der Nähe.
Ach, die sind bei mir um die Ecke.
Ah. Und ich habe damals die Vasara Collection bei denen bestellt. Und die R-Type, wie heißt die? R-Type DX, irgendwas Special Dings auch. Mhm. Und gerade bei der Vasara war es halt auch wieder so ein Ding. Da hast du in Japan schon die PS4-Version für wirklich schlankes Geld, irgendwie 4.000-5.000 Yen, konntest du die kaufen.
Ja.
Und dann erst, was exklusiv war bei Strictly Limited, war quasi die Vita-Version. Die gab es nur bei denen. Aber ganz ehrlich, Vasara als Vita-Version ist jetzt auch nicht so die große Pflicht.
Ja, ich habe mir das für 99 Cent für die Xbox One gekauft als Download und ist auch okay.
Jeden Cent wert.
Jeden Cent wert, nee, ist super. Also ich meine, das war wirklich was und das brauche ich jetzt nicht unbedingt die physische.
Das ist genau das, was ich denen so ein bisschen ankreide. Mhm. Also auch bei Limited Run Games und so. Ich finde, es kommen halt viel zu viele Spiele raus, die man nicht zwingenderweise als Retail haben muss. Da kommen natürlich ein paar Schmankerl, wo man sagt, Mensch, muss unbedingt jetzt rein in die Sammlung. Aber oftmals ist es doch so, ich glaube, gefühlt 2/3 der Leute kaufen es ja nur, weil sie wissen, wenn sie es später mal haben wollen, zahlen sie einfach das 2- oder 3-fache auf eBay.
Genau. Genau
ist, so ist es. Ja, also, ja, ist schon so ein bisschen ein Fakt.
Ja. Naja. Bei der Turrican-Fassung jetzt oder bei dieser Riesenbox, wird es halt, glaube ich, nicht wirklich als Retail geben, glaube ich. Wobei.
Naja, ich weiß es nicht genau, weil es kommt ja für 34,99 oder so haben sie ja noch diese Einzelsets. Ja,
genau.
Was ich ja eh schon wieder lächerlich finde. Ja. Weißt du, auf eine Blu-ray könnten sie die komplette Amiga-ROM-Sammlung, also alle jemals erschienenen Spiele könnten drauf. Und nee, sie stückeln das dann auf in 3 Spielchen, die jeweils 5 MB groß sind. Ja. Ich bin schon wieder im Rant-Mode.
Ja, schön. Hat sich schon wieder richtig eingegroovt.
Genau. Ich kann gleich weiter meckern. Ich habe mir nämlich am Donnerstag habe ich mir Hotshot Racing runtergeladen. Und ich will es wirklich mögen. Also es ist ein Arcade Racer, den es jetzt für Xbox One gibt, glaube ich, PS4. Eine Switch-Version ist wohl in Planung. Es gibt es auf Steam. Und das Spiel hat einen furchtbaren Gummiband. Also was bei Rennspielen halt. Ja. Insgesamt Arcade Racer, es ist super, es macht schon Spaß. Und das Driften funktioniert halbwegs gut, wenn man so ein bisschen reinkommt. Aber am Ende zählt eigentlich nur, dass du in der letzten Runde besonders gut fährst. Weil alles davor ist immer Gummiband. Mhm. Bedeutet halt, dass die Gegner dir immer am Arsch kleben. Mhm. Und du halt schauen musst, dass du die letzte Runde deine 3 oder 4 Boosts, die du haben kannst, halt aufhebst. Und dann nach der letzten Kurve halt versuchst, noch schnell durchzuboosten. Weiß auch nicht. Also Spaß sieht irgendwie anders aus. Und ich finde, vor 15 Jahren hat es mit Rage Racer Namco schon ein ganzes Stück besser gemacht. 15 Jahre ist falsch. Vor 25 Jahren. Oh Gott, wir sind alt. Genau, also mit Rage Racer, Burnout, you name it. Also diese ganzen Arcade Racer, ich finde sie tatsächlich besser. Sogar dieses, wie heißt es, Horizon Chase, was für PlayStation 4 und Switch kam. Das habe ich, ja, und das fand ich ja richtig gut. Das habe ich ja ewig lang gespielt. Das ist ein richtig guter Arcade Racer. Und ich finde ihn viel besser als Hotshot Racing.
Ja, das stimmt. Ja. Also ich habe jetzt das Hotshot Racing noch nicht gespielt, aber Das andere war sehr einfach gehalten, aber hat echt Spaß gemacht.
Ja, das Hotshot Racing ist glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ist das mit dem Game Pass. Dann kannst du es ja, wenn du daheim bist, wieder kannst du ja mal anspielen.
Ja, wenn ich daheim bin, dann werfe ich die Box mal wieder an.
Und ziehst alle Updates.
Wahrscheinlich erstmal 2 Tage irgendwie im Netz, um das ganze Zeug runterzuziehen.
Ja. Wie ist denn das eigentlich bei dir? Wird es bei dir eine PlayStation 5 oder wird es eine, wie heißt die von Microsoft, Xbox?
Series X,
ja. Genau.
Wahrscheinlich eine Series X, einfach wegen dem Game Pass.
Ja gut, okay. Das ist so das Totschlagargument bei der Xbox.
Ja, ich habe bisher auch keine PS4. Und jetzt habe ich ja, wenn ich was spielen will, dann spiele ich es halt bei meinem Neffen, wenn ich mal da bin.
Hast du Last of Us 2 ein bisschen weitergespielt?
Last of Us 2 habe ich noch gar nicht. Das 1er habe ich jetzt angefangen. Oder hatte ich angefangen und habe das 3 Tage gespielt und bin ziemlich weit gekommen, aber noch nicht durch. Aber seitdem habe ich das auch noch nicht wieder angehabt. Was ich aber anhatte war, ich habe mir neulich, also ich glaube von Retro-Bit ist das, das ist wie so ein Retron, allerdings so eine Retron-Konsole mit HDMI-Ausgang für NES, Super Nintendo und Mega Drive. Einfach nur, damit ich endlich mal NES-Sachen sofort mal testen kann und NES-Module, ohne jetzt groß mein Super Nintendo aufbauen zu müssen und so weiter. Das hat mich immer ein bisschen genervt mit dem Mega SG für Mega Drive-Sachen, das funktioniert ja ziemlich gut. Und jetzt habe ich mir das gekauft, dann mal angeschlossen und es funktioniert ziemlich gut. Ja, die Aspektratio stimmt halt nicht, aber ich kann zumindest ganz schnell und ohne großes Rumbasteln kann ich NES-Module und Super Nintendo-Module testen. Und das ist mir echt schon viel wert. Das macht echt Spaß. Und das mitgelieferte Pad ist nicht mal schlecht.
Ah, okay.
Funktioniert wirklich ganz gut, das Ganze.
Was für Pads kannst du da anschließen? Kann man da Original-Pads auch ranhängen? Oder kannst
Original-Pads dranhängen. Es ist tatsächlich, sind 2 Mega Drive-Anschlüsse dran, 2 Super Nintendo und 2 NES-Anschlüsse. Und mit dem NES-Pad kannst du, glaube ich, alles steuern, mit Mega Drive-Pads nicht. Das war das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat. Und dann waren halt 2 beigelegte, mit denen funktionieren alle 3.
Ja. Ah ja, okay.
Und halt auch Region Free halt entsprechend, also auch mein US Afterburner fürs NES hat funktioniert, das ist alles gut. Nur für Famicom-Module brauche ich irgendeinen Pin-Adapter.
Weil das sind ja 72 genau. Auf 60 Adapter, ja.
Genau, da muss ich mir irgendwann mal noch so einen Adapter besorgen, aber ich habe, glaube ich, aktuell sowieso nur ein NES-Modul, aber da kommen wir später noch drauf.
Und ist das die Emulation an sich so, dass es alles cool? Also funktioniert da auch ein Star Fox zum Beispiel, also so ein Super FX-Chip-Spiel?
Star Fox habe ich nicht probiert. Es war ein Yoshi's Island dabei. Das hat, soweit ich sehen konnte, gut funktioniert und unproblematisch.
Okay, na, da also kannst du ja davon ausgehen, dass das alles läuft.
Sollte eigentlich alles laufen. Also es sind sowohl PAL als auch japanisches. Ich habe das Phalanx US habe ich probiert. Das hat funktioniert. Und Thunder Spirits habe ich auch probiert. Habe ich auch als US-Modul da. Habe ich auch schon ewig nicht mehr original gespielt. Und wollte jetzt mal gucken, ob es funktioniert.
Da habe ich einen Hinweis dazu. Das Ruckeln liegt nicht an der Konsole. Das Ruckeln liegt am Modul selber.
Ich glaube, das liegt auch daran, welche Extrawaffe du ausgewählt hast. Also ich habe gemerkt, bei den Hunter geht es extra in die Knie. Also es ist ein furchtbares Spiel. Also jedenfalls in der Super Nintendo-Version. Es sieht furchtbar aus, es klingt furchtbar und es spielt sich, ja,
nee. Ich erinnere mich noch, wie ich dir geschrieben habe per Messenger. Mhm. Ich glaube, was habe ich geschrieben? Das Thunder Spirits ist so schlecht. Ich glaube, das geht wieder aus der Sammlung. Ja, und du schreibst zurück, ich glaube, es muss bleiben. Es ist Thunder Force.
Ja, genau. Es muss in der Thunder Force-Sammlung drin bleiben. Das muss komplett bleiben. Ja. Aber es ist kein Titel, den man braucht.
Mhm. Dann würde ich jetzt mal ich glaube ja, das ist jetzt eine ganz schlechte Überleitung, aber wir schwenken einfach jetzt, glaube ich, mal rüber in die Hefte, bevor wir weiter über schlechte Super Famicom-Spiele reden. Mhm. Womit fangt man an? Ich habe jetzt die ASM mal so ein bisschen überflogen und am Ende, nachdem es ja keine August-Ausgabe von der ASM gab, ist so ein bisschen das Ding, die besprechen quasi ganz viel, was die Powerplay schon im August besprochen hat. Die haben zum Beispiel über die Chicago Game Show Chicago Entertainment Show,
hast du ja richtig? CES, genau. Consumer Electronics Show in Chicago.
Ach sowas, okay, stimmt. Haben sie halt einen Bericht drüber, aber am Ende fördert das auch nicht viel Neues zutage, was wir nicht schon im letzten Heft besprochen haben. Nee, insofern, hast du noch irgendein Highlight da gesehen, was man unbedingt besprechen muss?
Ich habe da nichts gesehen. Nee, es sind die üblichen Highlights, wie auch in der Powerplay, wo drin stand, dass es die TurboGrafx geben wird, irgendwas mit CDTV, dass das demnächst rauskommt. Und ansonsten war auch nichts weiter drin. Also auch von den Tests her haben sie Psycho Chaser getestet,
wie letztes. Da haben wir es auch das letzte Mal schon drüber gesprochen, genau.
Auch eher so lala.
Genauso. Ganz interessant fand ich, auf Seite 104 sprechen sie über, oder wolltest du noch mehr zu Psycho Chaser sagen?
Nee, zu Psycho Chaser wollte ich nicht. Das war dann nur noch, das DJ Boy war auch noch mit drin, war auch mittelmäßig. Das Einzige, was hier tatsächlich als ASM-Hit gefeiert wird, ist das Barunba. War in der Powerplay auch gut bewertet. Hier ein ganzseitiger Test drin mit einem schön verwaschenen Screenshot.
Und mit einem ASM. Barumba klingt wie so ein Saugroboter.
Ja,
stimmt. Das fällt mir gerade erst auf.
Genau.
Ja, tatsächlich. Aber ja, da hat man, glaube ich, das letzte Mal im Podcast schon was drüber gesagt.
Ja,
dass ich, das mochte ich ganz gern. Das ist ein solider Baller. Spaß, jetzt nicht unglaublich toll, aber halt so, ich sag mal, irgendwie so die zweite Reihe an PC Engine Shoot'em-ups, die halt schon Spaß machen, aber jetzt nicht, die sehen halt alle ein bisschen altbacken aus gegenüber dann den CD Shoot'em-ups. Ist halt einfach so. Genau, ich hatte noch auf Seite 104, das ist halt ganz nett, da ist so ein Doppelseiter in der ASM über Talion. Talion, das Softwarehaus, ich glaube aus Gütersloh, da wird vorgestellt Wings of Death. Also das war da gerade in Entwicklung und das kam dann wahrscheinlich 91 irgendwann raus. Das ist ein sehr angelehnt an Dragon Spirit. Also ein Top-Down-Shoot'em-Up, sehr arcade-lastig, Arcade-Style, Soundtrack von Jochen Hippel. Der hat damals extrem viel gemacht, genauso wie auch das Enchanted Land, was sie noch mit vorstellen. Da bist du so ein kleiner Zwerg in einem Jump'n'Run. Ja, was irgendwie nach, ich sage jetzt mal, grundsolider europäischer Jump'n'Run-Kost irgendwie ausschaut. Mich hat es jetzt nicht so arg angemacht, aber ich habe auf YouTube mal kurz ein Video reingeschaut und ganz cool ist natürlich die Musik, die man da hat. Die ist tatsächlich, die war ja damals von Jochen immer herausragend, der Sound, den der gemacht hat. Und dann kann man die ASM bis auf dann die Arcade-Tests noch, können wir die eigentlich schon fast wieder abhaken. Dann wird mir der eine, sage ich dir, dann wird der eine Hörer, der mir neulich schon geschrieben hat, wird dann mir wieder schreiben. Wenn ihr die ASM nur so kurz beleuchtet, könnt ihr sie ja eigentlich auch weglassen. Ja, wir ziehen sie in Erwägung.
Schauen wir mal.
Ja, ab 91 wird es dann ja sowieso ein bisschen anders. Wenn dann die Videogames kommt, also das Heft, ich glaube, dann ist fast nur noch Zeit für Powerplay und Videogames. Und dann picken wir bei der ASM auch immer nur noch ein was oder zwei was raus, was wir eben dann besonders erwähnenswert halten irgendwie. Genau. Würde ich jetzt mal sagen. So wie diesmal eben teuflisch gute Spiele in der Spielhalle. Es geht um Crude Busters. Hast du das seinerzeit gespielt? Also jetzt nicht in der Arcade, sondern vielleicht die Umsetzungen, die es für das Mega Drive gab?
Nicht in der Arcade. Es gibt eine Umsetzung für das Mega Drive. Die ist nicht mal schlecht. Das heißt Two Crude Dudes. Ich weiß nicht, ob es Crude Busters heißt, glaube ich, in den USA. Oder ich weiß es nicht mehr, ob es in Japan oder USA. Jedenfalls Two Crude Dudes heißt es wohl. Und es macht echt Spaß. Es ist auch auf dem Mega Drive, kann man es zu zweit spielen. Und was halt echt witzig ist, man kann zig Sachen in die Hand nehmen und auf die Gegner werfen. Ich glaube, teilweise kann man auch die Gegner selber nehmen und auf andere werfen. Und man kann teilweise auch die Szenerie quasi zerkloppen. Das sind irgendwelche große Steine liegen da rum, die kann man zerhauen. Also es ist insgesamt eigentlich ganz witzig. Jetzt nichts herausragend Tolles, aber wie schreiben sie hier, wer seinen Frust mal kurzfristig loswerden will, kann das Ding einlegen und mal ein Level durchprügeln. Macht Spaß, mache ich auch ab und zu mal. Und dann ist es das aber auch schon. Also es ist jetzt nichts Herausragendes, macht aber echt Spaß.
Das macht halt Spaß im Zwei-Spieler-Modus.
Das auch. Ich glaube, man kann es sogar gegenseitig rumwerfen. Ja. Ja.
Und ich sehe im Übrigen gerade, also in Japan heißt es Crude Buster auf Mega Drive. Mhm. Und es kam auf Genesis und Mega Drive. Also sowohl PAL als auch in den USA als Two Crude Dudes. Genau. Was haben sie noch hier Spannendes? Das Golf von Irem, das können wir, glaube ich, überspringen. Ah, das Mercs ist natürlich noch ganz nett. Ich meine, das hat ja dann auch, das hat ja recht lang, dann gab es noch irgendwelche Nachfolger dafür, gell?
Da gab es, das war, was japanisch heißt es ja, irgendwas mit zwei im Titel. Da wurde es auch oftmals als Mercs 2 verkauft. Und Mercs ist eigentlich der Nachfolger von Kommando. Keine Ahnung, ob es da noch irgendwelche Namensvariationen zwischen Japan und USA gab. Und es gab noch einen dritten Teil Kommando, das ist dann das, es gab
Wolf
dann
für of the die Battlefield.
Wolf of the Battlefield für PS3 und 360 gab es damals als Download, glaube ich.
Richtig,
ich glaube, das ist nicht als Retail rausgekommen.
Nee, das gab es als Download halt also Xbox Live Arcade und man konnte es auch online zu zweit spielen. Also mindestens zu zweit, wenn nicht sogar zu dritt, da bin ich mir gerade gar nicht sicher.
Genau, weil nämlich das Original Mercs ist nämlich ein Automat, den man zu dritt spielen kann. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist die Umsetzung, die es dann später gab, im Rahmen der Capcom Generations für Saturn und PlayStation. Ich meine zumindest die Saturn-Version war dann auch mit 3-Spieler-Modus. Mhm. Und auch hochauflösend, weil das war so ein ganz komisches Format. Das ist ja hochkant auch. Also irgendwas stimmt, war da speziell. Es war auf Tate. Und die Mega Drive-Umsetzung habe ich damals auch gehabt. Hab sie jetzt auch. Und die ist wirklich gut gelungen. Lässt sich allerdings leider nur alleine spielen. Grafisch echt gut. Und Ich fand's wirklich sehr schön, lässt sich schön spielen. Man kann mit dem Flammenwerfer rumlaufen, man kriegt ständig verschiedene Waffen und man kommt echt gut voran. Also ich habe echt gerne gespielt. Würde ich auch immer noch empfehlen.
Und um unserem Bildungsauftrag noch gerecht zu werden, japanisch hieß das dann Senju no Okami. Ah. Und dann jetzt straule ich, wenn ich jetzt sage, nie, gell? Nie ist zwei. Ja, okay. Dann Senju no Okami nie.
Nie.
Jeder, der halbwegs japanisch kann, lacht uns jetzt aus. Aber gut. Ja, stets bemüht.
Ja, genau.
Stets bemüht. Ja, dann haben wir es auch schon irgendwie in der ASM.
Ja. War schön, durchgeblättert zu haben.
Aber echt. Die schöne ASM. Dann sind wir nämlich schon in der Powerplay, die in diesem Monat ein Rollenspiel-Special hat, was auf der Seite 110 startet. Das eigentlich Traurige daran ist, dass das war halt noch zu einer Zeit, 1990, gab es extrem wenig Rollenspiele auf Konsole. Dementsprechend ist dieses Rollenspiel-Special wahnsinnig PC- bzw. Heimcomputerlastig, was wir jetzt gar nicht so weiter beleuchten wollen, weil das war, wir haben das ja auch nicht gespielt, aber es ist ein sehr schöner Satz hier, warte mal, das muss ich mir kurz in den PDF reinzoomen. Hier finden, es gibt halt eine Tabelle und da stehen dann die eben Konsolen-Rollenspiele auch dabei. Hier finden alle Besitzer von Videospielen die paar Rollenspiele, die es für Konsolen gibt. Besitzer vom Sega Master System haben hier deutlich die Nase vorn.
Das ist genial. Man muss das, man muss, oder ihr könnt es ja auch nachgucken auf Kultmax. Da sind vorher zwei Seiten, ist das eine zweiseitige Tabelle? Nee, ist eine A4, eine A4-Seite ist eine Tabelle oder sind nur PC und C64 und sonst was. Und dann ist so eine Viertelseite Tabelle noch oben drin und da sind genau vier Einträge für Videospiele.
Herrlich.
Das ist der Hammer.
Und was ich aber, was mich wundert ist, dass sie zum Beispiel das UIS vom Master System, es ist drin, klar, für PC Engine ist es damals noch nicht erschienen oder es war denen halt nicht bekannt Ende der 90er Jahre, beziehungsweise halt nur japanisch, was ja auch dann haben sie es wahrscheinlich nicht getestet. Aber ich meine, dass ja Zelda, was ja sehr ähnlich wie UIS ist, war doch schon erschienen auf NES. Und das findet gar keine Erwähnung. Aber eben UIS und Miracle Warriors und Phantasy Star 1 und 2.
Genau.
Aber NES wird irgendwie komplett ausgeklammert, weil da gab es doch damals schon ein paar Action-Adventure.
Ja, eigentlich gab es schon solche, so ein paar Sachen. Also Zelda gab es, glaube ich, damals schon. Zelda 1 und muss es doch, das kam doch 86 oder 87 raus.
Richtig. Und Faxanadu oder so gab es da auch schon. Ah. Ist ja auch ein...
Faxanadu war das 99 schon? Keine Ahnung. Wir haben wieder keine Ahnung, weil ich kein NES-Fan bin. Ich weiß es nicht.
Aber red mal weiter. Ich schaue hier in diesem allwissenden Internet.
Ja, genau. Guck mal in dem Internet an. Was ich aber witzig finde, ist, dass IS nur durchschnittlich bekommen hat. Und selbst auf dem Master System ist das wirklich gut.
Ja, aber da ist wahrscheinlich damals einfach noch nicht die... manche Spiele wären halt einfach nach Jahren erst Klassiker.
Ja.
Weißt du? Dieses so, dass man das... Ganz ehrlich, ich hätte UIS wahrscheinlich zu Zeiten vor der PC Engine, also als ich ein Master System mal kurzzeitig hatte, kann dir nicht versichern, dass ich das wirklich so arg gespielt hätte. Das hat dann erst auf der Engine mir richtig Spaß gemacht. Das lag natürlich an der Musik und Zwischensequenzen und so weiter.
Ja, das stimmt schon, aber das IS-Modul liegt bei mir auch noch rum. Das habe ich ab und zu mal in dem Mega-SG drin, um den FM-Sound und so weiter zu... Ich weiß gar nicht. Doch, müsste er
FM-Sound haben. Jetzt merkt man gerade, dass alte Männer über alte Spiele reden. Das hast du nämlich im letzten Podcast schon erzählt.
Okay.
Also ich sehe
ja spiele es trotzdem ab und zu.
Faxanadu ist im Dezember 1990 erschienen.
Siehste? Da ist, glaube ich, ist da nicht in der Videogames irgendein Test drin? Ich bin mir nicht sicher. Aber
ja, das kommt dann halt 91, ja.
Ja.
Gut, wir überfliegen die Powerplay gleich bis Seite 108. Ne, jetzt waren wir halt beim Rollenspiel-Special, klar. Und jetzt Seite 118 ist ein Report über eine Firma, die heutzutage quasi irgendwie im Videospiel-Business ja gar nichts mehr zu melden hat. Oder sehr, sehr wenig.
Leider.
Und extrem viele Fehlentscheidungen auch getroffen hat. Konami. Und da geht es quasi darum, dass die richtig aufdrehen, dass sie ja Angebot an NES-Spielen und Gameboy-Spielen extrem verbreitern wollen, dass sie ein Sublabel gegründet haben, was PALSOFT heißt, nee, PALCOM heißt. Mhm. Sie zu Beginn halt erstmal nur Heimcomputerspiele drauf veröffentlichen wollten, aber tatsächlich kam es dann dabei rum, ich glaube, meine ganzen Gameboy-Spiele aus der Zeit kamen alle von PALCOM.
Alles PALCOM.
Genau, für die Hörer, die das nicht wissen, damals war das so, dass Nintendo gesagt hat, es darf nur eine Anzahl X an Spielen im Quartal veröffentlicht werden von der Firma, weil sie halt Angst hatten, dass es einfach wieder so läuft wie beim Atari VCS, dass einfach der Markt mit Spielen, die qualitativ schlecht sind, überschwemmt wird. Dementsprechend hat man gesagt, okay, jede Firma darf nur oder jeder Publisher darf nur, ich weiß nicht, 3 oder 4 Spiele im Quartal rausbringen.
Ich glaube, im Jahr waren es tatsächlich 3 oder 5 Spiele im Jahr waren es, glaube ich.
Okay. Ja. Und dann ist eben Konami hergegangen und hat gesagt, okay, dann gründen wir halt einfach ein Sublabel und damit können wir dann halt immer noch mehr Spiele veröffentlichen. Was in dem Bericht aber eigentlich ganz spannend ist, ist, dass in dem Interview kommt Herr Yamada zu Wort. Wer war eigentlich Herr Yamada? Der Europachef. Ich wollte gerade sagen, Europachef, genau, von Konami. Und in dem Interview geht es darum, warte, ich muss die richtige Zeile nur gerade finden. Hier, wenn wir ein Spiel für ein Nintendo-System entwickeln, müssen wir einen Vertrag unterschreiben, in dem steht, dass wir dieses Spiel für keine andere Konsole herausbringen, ausgenommen natürlich Nintendo-Systeme. Okay, da geht er halt darauf ein, was für Knebelverträge Nintendo seinerzeit so hatte. Wir müssen zwar nicht alle unsere Spiele für das NES, den Game Boy oder das Super Famicom. Mr. Yamada räuspert sich kurz, Anmerkung der Redaktion. Also da wurde so einer der ersten Male eben das Super Famicom erwähnt, was ich recht spannend finde, weil es ist schließlich September 1990 und das Interview war vielleicht im August 1990 und es war eigentlich noch gar nicht so richtig klar, wann jetzt das Super Famicom erscheint und tatsächlich war es ein Vierteljahr später war es dann ja schon soweit. Das ist schon irgendwie echt verrückt.
Ja, das waren halt noch andere Zeiten, ne?
Aber echt. Hier sagt er dann, Powerplay fragt, wird das Super Famicom noch in diesem Jahr in Japan veröffentlicht? Mr. Yamada, ich gehe sehr stark davon aus, es soll im September mit einer Erstauflage von 2 Millionen Grundgeräten erscheinen und unter 20.000 Yen kosten. Ja, und dann, ich habe es selber noch nicht gesehen, nur ein paar technische Daten davon gelesen. Ich glaube, dass es besser ist als das Mega Drive, vor allem vom 3D-Chip verspreche ich mir sehr viel. Also ja, es ist schon verrückt. Heutzutage wirst du irgendwie mit den ganzen Infos zu den Konsolen und so weiter immer schon viel zu früh bombardiert. Und da, ja, es hat halt einfach alles länger gedauert.
Und es war auch nicht so einfach, an die Informationen ranzukommen, ne?
Richtig. Und ich freue mich sehr, wenn die Zeit dann kommt, wenn Super Famicom besprochen wird mit in den Zeitschriften. Gut. Weil das war tatsächlich so, das, was bei dir halt Mega Drive war bei mir dann ja doch eher Super Nintendo. Und das war halt so die Zeit, wo man, ja, mit Schulranzen nach Hause in die Ecke weiterspielen. Herrlich. Und auf der gleichen Seite, wo dieser Bericht von Konami ist, bespricht die Powerplay ein Shoot'em'up, was es zwar gab, aber nicht unter dem Titel. Was war denn das?
Genau. Da steht Hurricane. Und ich habe so gedacht, Mensch, Hurricane, sagt mir jetzt nichts. Aber das Bild erschien mir irgendwie bekannt. Da habe ich noch mal ein bisschen in meiner Kiste gewühlt und im Internet natürlich. Und dann ist mir aufgefallen, okay, das ist Twin Hawk bzw. Daisenpu. Jetzt werden die Japanisch-Kennenden unter uns wahrscheinlich wieder lachen, weil ich es falsch ausgesprochen habe. Aber wahrscheinlich heißt das dann übersetzt Hurricane und die haben es einfach hergenommen. Weil ich habe es nirgendwo gesehen, dass das unter Hurricane im Internet irgendwo geführt ist. Aber die Powerplay hat hier, beziehungsweise der Heinrich Lenhardt, hat hier 45% gezogen und das ist meiner Meinung nach doch stark untertrieben. Also es ist jetzt kein Oberknaller, aber es ist doch ein gutes Spiel. Und 45 ist meiner Meinung nach deutlich zu wenig.
Ich habe das neulich auf der PC Engine mal wieder gespielt, die CD-ROM-Version.
Custom.
Ja. Und genau, Daisenpu Custom. Und ich hatte nur Räusper, eine ISO davon. Und ich fand es aber dann doch gut genug, um dass ich jetzt beschlossen habe. Also ich habe es, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder gekauft. Das ist so ein Vierteljahr her oder was. Und dann ein bisschen recherchiert und geschaut, was das so kostet. Und es ist halt wirklich ein günstiger Titel. Der ist jetzt nicht unglaublich gut, aber gut genug, dass man sich in die Sammlung stellen kann. Gibt es auf Mega Drive, gibt es auf PC Engine Hookart und es gibt halt eine PC Engine CD-ROM-Version. Und die CD-ROM-Version ist schon gut. Also jetzt, natürlich ist es kein Tiger Heli. Nee. Oder es ist auch kein Image Fight oder so von der Art her. Das ist schon in Ordnung, aber jetzt kein absoluter Hochkaräter. Aber auch keine 45%.
Nee, also 45 ist viel zu wenig. Und ich habe mir das ja letztens, wo wir in Japan waren, also letztens vor 3 Jahren, habe ich das ja aus einem Hard-Off, war das, glaube ich, ne, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, das waren, wie heißen die Dinger? Hard-Off?
Book-Off.
Book-Off. In dem Book-Off, glaube ich, habe ich das mitgenommen für relativ schmales Geld. Und ich finde eigentlich das Cover auch recht schön. Und die Mega Drive-Cover sind ja eh relativ groß und man hat was zu sehen. Also von daher ist es keine schlechte Ausgabe. Wie aber der Heinrich Lenhardt hier richtig schreibt, ist es natürlich angesichts hochkarätiger Mega Drive-Action-Spiele wie Thunder Force 3 ist es wahrscheinlich schon, ja, da hätte ich wahrscheinlich im direkten Vergleich auch etwas die Wertung etwas niedriger angesetzt.
Ja. Es ist halt genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ist halt so dieses, es gibt natürlich viel Besseres, Aber wenn du es nur für sich alleinstehend siehst, ist es halt mal gut zu spielen. Man darf halt vielleicht nicht vergessen, wenn du damals 100 Mark für so ein Spiel ausgegeben hast, gibst du lieber 100 Mark für ein Thunder Force 3 aus, so wie es eben hier auch der Heini schreibt.
Genau.
Gibst lieber die 100 Mark für ein Thunder Force aus, als dass du 100 Mark für so ein Spiel dann ausgibst. Wobei ich halt finde, die Powerplay und zum Teil dann später auch Videogames, die haben halt Shoot'em-ups teilweise schon wirklich sehr runtergevotet irgendwie. Wir kommen dann nachher noch bei so einem Kurztest dazu. Da bin ich auch nicht ganz einverstanden mit der Wertung. Also manche Shoot'em-ups, das haben sie einfach nicht erkannt, tatsächlich, dass sie halt gut genug sind oder so.
Ja, das hat eine ganze Weile angehalten, dass einfach Shooter generell eher so sehr mittelmäßig bewertet wurden. Auch bei Dreamcast viel im Mittelmaß hing. Es war einfach so damals auch die Zeit, wo man dann gesagt hat, nee, so einfache Spiele, wo du nur von links nach rechts oder oben nach unten fliegst und irgendwas abballern musst oder dann die Bullet Hell Sachen, das war dann irgendwie so, nee, das ist so altmodisch und oldschool und das will keiner. Also so hatte ich ganz oft dieses Gefühl dabei, dass es zu einfache Spiele waren oder Schienen.
Naja, es ist ja dieses Typische, es kommt ja ursprünglich aus der Arcade und da waren natürlich die Spiele gerne schwieriger, damit du halt ordentlich Münzen nachwerfen darfst. Und dementsprechend sind dann die Heimkonsolenumsätze oder oftmals waren sie ja nicht sonderlich lang, aber eben knackig schwer. Und wenn du dann aber einmal wusstest, was du tust, hast du es halt in einer halben Stunde durch. Und da ist dann natürlich der Wiederspielwert oder so einfach zu gering, um dass sie damals halt gesagt haben, okay, dafür kannst du 100 Mark ausgeben.
Genau.
Denk
Darum
mal,
ging es
dass
ja
es
auch
da
noch. Genau, genau,
so ein bisschen
genau.
begründet ist. Na
Ja.
gut, aber weil du gerade Dreamcast gesagt hast, müssen wir ganz kurz umschwenken. Das Ding ist so, ich habe neulich ein paar von meinen Dreamcast-Sachen, also die Shoot'em-ups, mal wieder rausgeholt. Da ist aber auch schon wirklich viel Mittelmaß dabei. Das muss man schon
Ja.
einsehen. Also ich finde, vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen müde bei solchen Titeln. Weiß nicht.
Wobei, wo ich letztens das Shikigami auf Tate mal ausprobiert habe, bin ich tatsächlich gleich mal eine halbe Stunde hängen geblieben,
Ja
obwohl ich
gut,
das
okay, ja. Naja, schon.
damals gar nicht so wirklich, ja, das fand ich irgendwie nett damals, aber das hat mich nicht irgendwie vom Hocker gerissen und jetzt war ich irgendwie da fasziniert von der
Ja.
Bullet Hell.
Boah. Hatte ich dir das eigentlich erzählt, was mich sehr gefreut hat? Gibt das so eine französische Firma, Pixel Heart heißen die? Und die bringen jetzt von Astroport sind diese Japaner, die ursprünglich nur in Japan auf CD ihre Doujin-Shooter gemacht haben. Ja, mehr, ja, das Satasius ist von denen, das Wolflame und genau. Und das kommt jetzt alles für Dreamcast über Pixel Heart
Wow.
in einer ganz fetten Compilation. Da freue ich mich sehr drauf. Weil da ist auch das, ach, jetzt komme ich wieder auf den Titel nicht, den vergesse ich jedes Mal. Das ist ein Shooter zusammen mit so ein bisschen Puzzle quasi, also ein bisschen Geschicklichkeit ist da noch drin. Sangeki Warp heißt das. Du kannst da immer sich so durch die Gegend beamen mit deinem Raumschiff. Und ja, das spielt sich sehr, sehr gut. Also, das sollte man, habe ich hab's, das habe ich tatsächlich gleich vorbestellt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die einfach wirklich noch bis Ende des Jahres das ausliefern werden.
Okay,
Und
cool.
bei Dreamcast, das triggert mich ja eh immer so. Ich glaube,
Ja.
wäre die Turrican Collection auf Dreamcast gekommen, hätte ich sie schon längst bestellt.
Sofort gekauft.
Ja,
Ja.
das ist alte Liebe.
Ja.
Apropos alte Liebe. Jetzt sind wir auf der Seite 120 und das ist ein Spiel, nämlich Thunder Force 3. Ich weiß, das ist von dir eine ganz große Liebe
Oh
und ich
ja.
habe immer gesagt, ich mag das tatsächlich extrem gern, habe nur immer gewusst, ich habe es noch nie durchgespielt. Und diese Lücke in meinem Videospiel Shoot'em-up-Lebenslauf habe ich letzte Woche geschlossen. Ich habe es durchgespielt. Halleluja. Und ich habe geflucht.
Und ich verstehe es nicht, dass du so geflucht hast. Ich war ja total von Socken, dass du das noch nie durchgespielt hast, weil ich ging davon aus, dass das, weil das, du hattest irgendwann mal gesagt, ich habe Thunder Force 4 durchgespielt. Ohne, nee, war das ohne Continue? Nee.
Nee, mit
Du hast aber
Continue.
mit Continue, aber du hast es ganz normal durchgespielt.
Genau.
Ohne Cheats und ohne irgendwie
Keine
99
Cheats.
Leben und
Nee,
was
nee, nee,
weiß
nee, nee,
ich.
nee.
Und
Nee, genau.
ich find Thunder Force 4 nach wie vor super schön, Musik super gut, aber ich finde es abartig schwer. Keine Ahnung, ich komme da irgendwie nicht richtig rein. Ich spiele es total gerne, aber keine Ahnung. Und an Thunder Force 3, das spiele ich halt so, wenn ich so sage, okay, ach, ich habe jetzt mal Bock, das mal durchzuspielen, setze ich mich hin und bin, ich habe es mitgestoppt das letzte Mal, eine halbe Stunde eigentlich immer durch, auf normal.
Du hast es nicht nur mitgestoppt, sondern du hast gehässigerweise mir dann immer die Bilder geschickt. Ich hab's wieder durch. Und ich kann dir auch gar nicht sagen, woran das liegt, aber bei mir ist den ersten Level gar kein Problem. Da kommt man einfach so durch. Dann dieses Feuerlevel. Ich komme ständig in irgendwelche, grafisch sensationell, gar keine Frage, aber ich komme ständig in irgendwelche Situationen, wo aus dem Nichts irgendein Gegner auftaucht, der mich erwischt. Und das Lustige ist ja eigentlich, es spielt sich nicht viel anders als ein Gate of Thunder zum Beispiel oder ein Lords of Thunder. Alles Spiele, die ich mit Pad hinterm Rücken und einem Auge zu ewig weit spiele, wenn nicht sogar durch, wie Gate of Thunder, was ich eigentlich in einem Run immer durchschaffe. Aber Thunder Force 3, das war immer so ein, ja, meine Nemesis. Das war wirklich nicht so leicht, das zu schaffen. Aber jetzt, dann, ich bin ganz stolz.
Ja.
Und es ist, also, sie sind auch hier voll des Lobes in der Powerplay. Der Martin Gack schreibt am Ende, kein Action-Freak kommt an diesem Edelmodul vorbei. Egal wie viel und welche anderen Ballerspiele er eigentlich schon besitzt. Und er hat absolut recht, es ist sensationell gut. Wenn Martin Gaksch geschrieben hat, ein Actionspiel ist super, dann konnte man das immer kaufen. Mhm. War halt stimmt. So. Ab nächsten Powerplay-Heft ist dann ja Vinnie Forster dabei. Und da ist genau das Gleiche. Ich wusste immer, wenn der Spiele mochte, dann war es an der Zeit, mehr Zeitungen auszutragen oder mehr im Pro-Markt zu schaffen, um sich die Spiele leisten zu können.
Ja.
Was ich aber besonders krass finde, sie machen einen Screenshot vom absoluten Endgegner bei Thunder Force 3.
Ja.
Einmal Spoiler galore.
Heutzutage Shitstorm ohne Ende.
Tatsächlich.
Die hätten sich gar nicht mehr gesehen, wenn sie sowas heutzutage machen würden.
Tatsächlich.
Aber dieses Spiel, ich weiß das noch damals, da war mein Mega Drive kaputt, glaube ich. Also es funktionierte noch, aber es gab keinen Sound aus. Und da bin ich irgendwie über dieses Thunder Force 3 Modul, keine Ahnung, wo ich das bestellt habe, ich habe es vergessen. Und da habe ich damals doch tatsächlich das Modul, dieses US-Modul bekommen, mit der deutschen Anleitung. Das ist auch immer noch das, was ich bei mir im Schrank stehen habe.
Stimmt, da gab es eine Zeit, wo Technosoft, gibt es mehrere Module, glaube ich, wo die US-Version eine deutsche Anleitung mit dabei hat.
Das weiß ich nicht. Also ich weiß nur, das Thunder Force 3 habe ich bei meiner Oma irgendwo in Essen im Karstadt, glaube ich, japanisch mal stehen sehen, US mal stehen sehen. Die hatten teilweise auch dann die Kaufhäuser damals noch tatsächlich ein paar Importe da rumstehen. Und wie gesagt, es gibt tatsächlich eine offizielle deutsche Anleitung für das Ding. Ich weiß nicht mehr, wer das damals, ob das jemand in Deutschland nochmal rausgedruckt hat, extra dafür. Oder ob das tatsächlich in den Staaten gemacht wurde, keine Ahnung.
Weil die Anleitung ist ja qualitativ auch richtig gut.
Die ist nicht schlecht, ja. Also es ist nicht so einfach nur ein kopierter Zettel, wie es das teilweise auch gab. Aber ja, also irgendwas muss da damals gelaufen sein. Keine Ahnung, was und warum. Jedenfalls habe ich das Ding immer noch so, wie es damals ankam. Und dann habe ich das halt wirklich gespielt und gespielt und gespielt ohne Sound. Und ich weiß noch, ich habe dann meinen Mega Drive irgendwann tatsächlich eingeschickt und habe das dann wieder bekommen. Und dann, der Sound war ja auch super. Nicht so gut wie Thunder Force 4 oder anders gut, aber immer noch total passend zur Action. Und ich weiß noch, ich hatte damals ja direkt von Anfang an den Arcade Power Stick. Und da gab es ja auch so ein Waffen-Cheat. Irgendwie links, rechts, fünfmal nach oben und was weiß ich. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Brauche ich heutzutage auch nicht mehr. Und dann mit diesem Ding das halt dann irgendwann mal tatsächlich durchgespielt und ich weiß noch, wie ich da im Sessel saß und gezockt habe immer wieder. Und der zweite Level war so diese Offenbarung, diese Feuer im Hintergrund, unglaublich gut. Und das ist auch heutzutage noch auf dem Mega Drive oder jetzt auf dem 3DS gibt es ja eine super, super gute 3D-Version davon. Das sieht so gut aus und das ist herrlich. Ich mag das total. Und wenn man dann aber den Vergleich hat zu Thunder Force AC beziehungsweise Spirits, das sieht einfach schlechter aus. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben oder was sie da geritten hat, für Super Nintendo so eine schlechte Version zu programmieren. Oder Vielleicht ist es das AC auch. Ich habe das nicht mehr so richtig im Kopf, wie das Arcade aussieht.
Nee, das Arcade habe ich an MAME gespielt. Mhm. Und das ist technisch astrein.
Das ist technisch astrein, aber da frage ich mich, ich habe das auf der Saturn, wie heißt das? Thunder Force Gold Pack 2 ist ja Thunder Force 4 und das AC mit drauf. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber die Grafik ist halt ganz anders in dem Thunder Spirits. Also die, davon abgesehen, dass es im zweiten Level ruckelt, aber auch der Hintergrund ist einfach nicht so schön gezeichnet und die Feuersäulen, die man hier unten sieht, die sehen ja wirklich aus wie Feuer und dort ist das so wie so ein, keine Ahnung, wie ein Seil, was irgendwie feurig angemalt ist. Also es sieht nicht schön aus, sieht nicht gut aus. Keine Ahnung.
Was mich viel mehr beeindruckt hat noch, ist der vierte Level. Das ist der, wo du durch diesen Gang fliegst und dann quasi die Gefelsbrocken sich verschieben.
Herrlich.
Auch.
Ja.
Herrlich. Und dann geht der Level mal kurzzeitig rückwärts. Und also das fand ich sensationell gut auch.
Und dann hüpfen dir irgendwelche Steine vors Raumschiff.
Und richtig.
Es scrollt irgendwie in zig Ebenen, Parallax im Hintergrund. Also es ist Hammer.
Oder dann gibt es noch das, ich glaube, Level 5 oder 6, dieses Eis-Level, was die ganze Zeit so diagonal scrollt.
Stimmt.
Das sieht super aus.
Das sieht auch super aus, ist aber einer, muss ich sagen, weiß nicht, wie es dir ging, aber das ist einer der Level, der so einfach ist.
Richtig.
Das ist wirklich unfassbar einfach. Das ist so zwischendrin, da kann man fast nicht sterben.
Man braucht diesen Schuss, der so ein großes Schild quasi macht, also so ein ganz groß breiter Streuschuss.
Den Wave.
Und dann kann ja, genau, und dann kann eigentlich nichts schief gehen.
Oder du hast den Hunter, diese suchenden Bälle da, diese suchenden Kugeln. Und da hast du eigentlich auch alles, haust da alles weg. Wenn du die Claws hast, die sich um dich rumdrehen, dann brauchst du da nicht viel machen in diesem Level.
Gut, das war sowieso immer. Ich fand, wenn man die Claws hat, das ist schon halb gewonnen.
Ja, die Claws und der fette Laser. Also die erste Waffe nochmal aufgepowert. Wenn man das hat, dann ist man echt gut. Aber es ist halt, man verliert auch die Waffe, die man hat, wenn man drauf geht. Deswegen. Mhm.
Außer man hat die Saturn-Version im Kids-Mode, gell?
Genau.
Da wurde das, glaube ich,
der Kids-Mode, da verliert man tatsächlich keine Waffen. Und was ich probiert habe, nachdem ich ja normal durchgespielt habe, ohne Probleme, habe ich es mal auf Mania gestellt. Und da verliert man, wenn man drauf geht, alle Waffen. Also du gehst drauf und hast nichts. Also du hast halt den normalen Vorwärtslaser und dieses zweite, den Rückwärtslaser in der kleinsten Ausbaustufe und sonst alles weg. Also das ist mal richtig, richtig schwierig.
Das ist schon bitter. Das ist echt bitter. Mann, Mann, Mann. Nee, also auf alle Fälle, Thunder Force 3, wer es noch nicht hat, ich glaube fast unsere Hörer, wenn irgendjemand Shoot'em-ups mag, hat die, glaube ich, also jeder hat Thunder Force 3, glaube ich, gespielt. Und ich bin jetzt so der Letzte der Klasse, der es endlich mal durchgespielt hat. Aber egal. Ja, absoluter Anspieltipp, muss man gespielt haben. Ist auch auf der Switch doch jetzt erschienen, meine ich.
Nee.
Ja,
doch, doch. Ach, das AC ist.
Das AC ist erschienen, stimmt.
Ja.
Genau. Genau, 4 sowieso und AC dann.
Genau. Ja. Und das Dreier ist auf der Sega Ages Sammlung für den 3DS. Allerdings, ich weiß nicht, ob das, da gab es, glaube ich, für PAL oder US gab es, glaube ich, irgendeine Zusammenfassung von diesen drei Einzeltiteln. Und in Japan gab es die ja alle drei und in Japan ist auf jeden Fall das Thunder Force 3 mit dabei. Und wo es auch mit dabei ist, das Thunder Force 3, ist auf dem Mega Drive Mini.
Aha. Ah, okay. Das habe ich mir gar nicht, das habe ich gar nicht so mitgekriegt.
Genau, auf dem Mega Drive Mini ist das auch mit drauf. Genau.
Sehr cool, sehr cool.
Ja, also es gibt ein paar Möglichkeiten, tatsächlich das Thunder Force 3 auch ohne Mega Drive zu spielen. Wie vorhin schon gesagt, auf dem Saturn. In der Thunder Force Gold Pack 1 ist das Thunder Force 3 mit drin. Aber die sind natürlich dann relativ teuer.
Ja, aber dann gibt es tatsächlich quasi keine Ausrede, wenn man Thunder Force 3 spielen mag, kann man es. Und das ist ja auch auf Mega Drive jetzt, wenn du es dir kaufst, Die Genesis-Version weiß ich jetzt nicht, aber die japanische Version habe ich vor, meinte, ist ein bisschen teurer jetzt, aber keine Ahnung, die habe ich jetzt bestimmt auch schon 3, 4 Jahre im Regal stehen. Aber die ist, ich glaube, irgendwas zwischen 60 und vielleicht 80 Euro in absoluten Top-Notch-Zustand zu bekommen.
Also es ist kein überzogener Preis für dieses Spiel.
Nein, absolut. Das ist, ja. Ich muss im Nachhinein sagen, ich habe es ja fast schon, wobei das dann ja auch wieder das Schöne ist, wenn man Spiele mal erst durchspielt oder mal so intensiv wieder spielt, die man eben noch nicht kennt und dann eben an so eine Perle gerät. Weißt du, was ich meine? Es ist so, die meisten richtig guten Spiele haben wir ja dann doch gespielt aus dem Action-Genre und dann kommt man eben mal an einen Titel wieder, wo man dann denkt, ach, den hast du eben noch nicht durch und dann, ja, kann man es genießen. Gut, ich habe geflucht, ich habe geschimpft, aber ich habe es am Ende durch. Es war gut.
Ich hatte einen schönen Abend.
Ja, richtig. Naja, dann würde ich sagen, wir scrollen mal weiter uns durch die Tests hier, oder?
Ja.
Ghostbusters, bis auf das Bill Murray Sprite sehr, sehr lustig ausschaut, kann ich dazu gar nicht viel sagen, weil das habe ich nie intensiv gespielt. Ist vielleicht auch noch so eine Bildungslücke.
Ich muss sagen, ich habe es damals, also wirklich vor 25 Jahren, glaube ich, habe ich es tatsächlich mal ausgeliehen und habe es irgendwie mal gespielt, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern, muss ich ehrlich sein. Das Einzige, dass die Grafik irgendwie gut war. Also die Grafik hat mich, das sieht man auch hier, das sah eigentlich schön farbenfroh aus, aber ansonsten, keine Ahnung, muss ich echt passen.
Jetzt geht das wieder los, wie im letzten Podcast auch.
Keine Ahnung.
Kennen wir, steht im Schrank, haben wir nicht gespielt.
Ich weiß nicht mal, ob es bei mir im Schrank steht. War das bei der letzten Sammlung dabei? Ich weiß es nicht.
Über die Sammlung, die sich bei dir da jetzt gerade anbahnt, über die musst du dann sprechen, wenn sie tatsächlich da ist.
Wenn sie da ist, das wird bestimmt einen Monat dauern.
Du merkst, du hörst es ja raus, ich bin immer noch ein bisschen neidisch.
Ach,
wobei, nee, ich gönn's dir ja.
Sunfade, ich sag dir's.
Naja, aber es sind halt schon ein paar schöne Titel dabei. Ja. Gut, anyway. Dann die nächsten Tests hier sind dann so Halbseitentests immer. Zum Beispiel wird hier Columns besprochen für Mega Drive. Muss ich sagen, habe ich immer eher, Columns verbinde ich eher mit dem Game Gear. Ist ein Spiel, das ist so ein typisches Spiel, das hat man, wenn, so auf dem Handheld gespielt. Ich bin nicht so der große Columns-Fan. Ich finde, das ist sehr vom Zufall immer abhängig. Ich war mehr so das Tetris-Kind. Aber tatsächlich, die Musik war schön. Und stimmt, jetzt fällt es mir ein, auf der PC Engine habe ich das noch gespielt. Also auf der hier Turbo GT, also auch Handheld, genau. Da habe ich das eher gespielt. Aber ich bin jetzt nicht so der ausgewiesene Columns-Fan.
Okay. Ja, ich spiele das ab und zu mal. Es muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so dieses Mega Drive Collections, das war ja, ich glaube, das ist auf jeder Mega Drive Collection ist das Columns mit drauf. Immer wenn ich es mal in die Hände bekomme, spiele ich tatsächlich mal irgendwie eine Viertelstunde. Macht Spaß. Das ist so wie Mean Bean Machine oder sowas. Spiele ich mal eine Viertelstunde.
Puyo
Puyo, genau. Macht Laune, halbe Stunde und dann ist aber wieder gut.
Ja, geht mir ganz ähnlich. Dann noch ein Puzzler, aber diesmal ein bisschen anders. Das Pusnik wird besprochen für PC Engine. Und da bin ich ja großer Fan, wobei ich das Pusnik eher immer auf dem Gameboy auch gespielt habe. Das passt halt einfach ideal auf dem Gameboy mit dieser simple Grafik. Und tatsächlich, dass ich mich früher irgendwie vor den Fernseher gesetzt hätte und so Puzzlespiele zu spielen, das hat irgendwie nicht stattgefunden. Also Fernseher war eher dann eben doch, dass man eben Shoot'em-ups oder irgendwas oder Rollenspiele oder was gespielt hat. So Puzzler war immer eher Gameboy oder auf Lynx oder so. Aber das war ein tolles Spiel. Also Pusnik ist ein schöner Knobler, der gar nicht mal so leicht ist. Also irgendwie bis so Level 50 oder so ist das ganz geschmeidig zu machen. Das Spiel bietet am Ende aber 250 Level und das ist dann schon bitterschwer zum Teil.
Was muss man da machen? Ich sehe ja Symbole. Ich habe das wirklich nicht gespielt. Nie.
Ah, du verschiebst quasi immer die Symbole. Du siehst ja auf der linken Seite auf dem Screen, siehst du, wie oft die Symbole da sind. Und immer wenn die Symbole zusammenkommen, gehen sie weg.
Ah, okay.
Und jetzt hast du aber eben zum Beispiel den Fall, dass dann manchmal ein Symbol eben dreimal da ist. Und dann musst du es eben so zusammenschieben, dass die drei erst zusammenkommen, damit sie eben zu dritt weggehen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Es ist so, wenn du jetzt zwei zusammenschiebst, gehen die zwei weg. Und dann bleibt eins übrig.
Alles
genau klar. Das, genau das.
Okay.
Und dann hast du zwischendrin dann manchmal so Aufzüge, dass dann eben quasi so ein Steinchen dann hoch und runter fährt. im Spiel. Ja, und immer so kleine Labyrinthe, oder dann manchmal ist das Labyrinth auch so gemacht, dass quasi eine Kugel liegt rechts im Labyrinth und eine ganz links und du musst halt schauen, dass du die dann irgendwie zusammen rüberbringst. Kannst die Steinchen eben nie anheben, sondern die fallen immer wie in einem Becher nur nach unten.
Ah.
Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt zum Beispiel das auf dem Screenshot oben, wenn du das grüne Steinchen, wenn du das links rüberschiebst,
dann fällt es nach unten.
Ah, okay. Genau. Also es fällt alles nach Schwerkraft nach unten. Ah. Ja, sorry, liebe Hörer, das ist gerade so ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man den Screenshot nicht vor sich hat. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu öde, das so zu erklären.
Aber kann man ja nachschauen. 122 müsste es sein.
123. Und tatsächlich, wer Lust hat auf hirnschmelzende Knobelkost, so ab dem 40. Level, sollte sich Pusnik antun. Das ist wirklich gut. Und ist auch so ein Spiel. Das kriegst du für NES, für auch selbst für die PC Engine. Ich glaube, das ist so ein 15-Euro-Spiel. Das ist günstig zu haben.
Cool.
Nächster Test ist wieder was für dich. Ich weiß, du hast es nicht arg gespielt, aber das ist was du gesammelt hast wegen dem Cover. Dondokudon.
Genau, Dondokudon. Ich hatte genau dieses Bild immer im Kopf und habe mich aber nie drum gekümmert, weil ich damals auch keine PC Engine hatte und du hattest das Spiel nie.
Stimmt.
Und keine Ahnung, wann war denn das? Ach nee, vor 3 Jahren waren wir in Japan.
Auch in Japan, ja.
Genau. Und bin ich über das Cover von diesem Dondokudon gestolpert. Und das ist so witzig. Das ist einfach, sieht aus wie ein Zoom-In auf eine Pflanze. Und da haben die einfach einen von diesen bärtigen, weil da muss man mit bärtigen Gartenzwergen rumlaufen. So ähnlich wie bei Bubble Bobble oder Wanni Wanni World, wie sie alle heißen, dieses Prinzip dort. Und einer von diesen Gartenzwergen steht dort einfach auf so einer Pflanze drauf. Und das ist wirklich so, also eine real, so ein Figürchen auf einer realen Pflanze drauf. Sieht so lustig aus. Ich musste unbedingt dieses Spiel haben. Deswegen habe ich mir das nicht nur für die Engine gekauft, sondern auch für das NES, weil da das Cover irgendwie, also diese japanischen NES-Verpackungen noch größer sind und das Cover viel besser rauskommt. Herrlich. Gucke ich mir immer wieder an.
Das ist so schön. War das dann eigentlich so der Startschuss für deine Sammlung, diese so Realbilder auf Videospielcover?
Ich glaube ja. Das ging da ging das los, wo ich so das mitgekriegt habe, es gibt ja sowas. Ich bin vorher schon mal drüber gestolpert, wo es um einen Bericht ging von Working Designs. Die haben zu Exile, Wicked Phenomenon, also der zweite Teil von Exile, da haben die für das US-Cover, haben die tatsächlich so ein Diorama gebastelt. Das wird wahrscheinlich auch das Spiel sein, wo ich wahrscheinlich am meisten für zahlen muss. Aber
das hast du noch nicht? Fehlt dir noch?
Das fehlt mir leider noch. Und das ist jetzt schon ziemlich teuer. Und das ist ja auch eins mit, ich glaube, da gibt es drumrum so ein Papp-Einband. So ähnlich wie bei Vastel.
Okay. Na gut, dann wirst du arm, und, wenn das komplett sein soll.
Ja, und selbst nicht komplett. Also die letzten sind irgendwie für 300, 400 Dollar oder sowas gegangen. Also es ist schon unschön. Aber ich würde damit 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich meine Working Design Sammlung würde vollständiger und diese Diorama-Sammlung.
Und ich schaue gerade das Cover an, das ist ja super cool, das von Exile.
Ja,
das ist ja so die Art von, wie meine Tätowierungen auch sind. So diese so böse Fratzen und so Giga-mäßig so ein bisschen. Ja.
Also es ist ein total, cool. Total cooles Cover und habe ich leider zu spät tatsächlich danach gesucht. Vor ein paar Jahren ging das, glaube ich, noch für 50 oder 100 Dollar, aber jetzt nicht mehr zu kriegen.
Irgendwann platzt die Blase.
Natürlich. 20 Jahren oder so.
Aber echt. So, nächstes Spiel, über was wir reden könnten. Ich glaube, Download sparen wir aus. Das ist so ein Trittgarde, sage ich mal, PC Engine Shoot'em'up. Ich finde es nicht sonderlich gut. Es ist nur teuer mittlerweile, aber nicht besonders dolle. Sehr schön ist dann auf der nächsten Seite in einem großen Test Superstar Soldier, was ich prinzipiell mag, aber ich finde, es ist von den ganzen Soldier-Ballerspielen ist es eigentlich so das Schlechteste. Ich mag also Soldier Blade und Final Soldier und Gunhead mag ich tatsächlich lieber. Superstar Soldier ist nett und hat absolut seine Berechtigung und das macht schon auch Spaß, aber es ist jetzt nicht irgendwie so das erste Spiel, zu dem ich greifen würde, wenn ich noch andere Sachen zum Spielen hätte. Aber auch da ist wieder, es ist immer noch günstig zu haben. Das ist auch so ein um die 40-Euro-Titel. Das ist
außer US wert. Ich glaube, die US-Fassung ist sehr teuer.
Die US-TurboGrafx-Sachen, die kannst du sowieso alle, ich weiß nicht, da würde ich nicht mehr anfangen mit Sammeln. Das ist nicht normal, was das Zeug kostet.
Ja, und die Cover sind meistens ultra hässlich.
Richtig.
Genauso bei Superstar Soldier auch. Das habe ich mal im Verleihnix, stand das mal rum, glaube ich, auch gedacht. Nee.
Nee, das Komische ist auch, wir haben damals ja auch in der Regel, habe ich, also halt in 90er, 92 oder was, als ich meine Turbo-Duo hatte, man hat ja US-Sachen eigentlich nur gekauft, wenn man die Sprache unbedingt brauchte.
Genau.
Das erste, was die Turbo Duo bekommen hatte, war ein Switch, dass auch die japanischen Spiele funktioniert haben. Und ich weiß noch, ich hatte dieses Dragon's Course, das hatte ich für US, einfach nur, weil es eben japanisch nicht spielbar war. Mhm. Genau. Das war auch der einzige Grund. Und ansonsten US-Sachen hat man eigentlich nicht gekauft, großartig. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein. Ich meine, die TurboGrafx 16 war halt einfach nicht besonders erfolgreich in den USA. Und das wird jetzt der Grund sein, warum der ganze Kram so teuer ist.
Die halbwegs guten Spiele halt, die werden halt richtig teuer. Wobei auch die nicht so guten werden immer teurer. Das komische Terraforming oder wie das heißt.
Stimmt.
So ein teures Spiel.
Und ja,
schlecht.
Ja. Anyway. Naja. Reden wir wieder über gute Spiele, genau, die schlecht bewertet wurden. Ich komme auf Seite 128, die Minitests, wo die Powerplay tatsächlich ein Kiki Kai Kai, das heißt auf europäisch Pocky und Rocky, das musste ich gerade lange im Gedächtnis kramen, kam dann später ja auch für Super Nintendo, gibt es zwei Teile, vergibt tatsächlich für Kiki Kai Kai gnadenlose 47%, gibt eine Grafik von 50% und Sound von 51%. Und ich kann es mit keiner Faser irgendwie nachvollziehen. Weil es ist jetzt, es, nicht falsch verstehen, es ist kein absolutes Top-Notch-Spiel. Aber man hat wirklich viel Spaß damit und es ist ein verdammt gutes Shoot'em-up eigentlich. Also das ist so eine ganz bizarre Wertung, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Für mich ist das so ein typischer 70er-Kandidat irgendwie. Mhm. Ist auch mittlerweile, das ist auch massiv im Preis gestiegen. Und ganz neu letzte Woche kam raus, dass da ein Nachfolger jetzt noch kommt. Eben für Switch und PS4 halt wieder typisch und eben auch wieder im Retro-Gewand. Genau, das hat mich halt schon gefreut. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das sofort kaufen werde, aber zumindest mal reinschauen irgendwie wird man halt schon. Ja, mehr kann ich zu Kiki Kai Kai gerade so gar nicht sagen, außer dass ich die Wertung da halt wirklich gar nicht nachvollziehen konnte. Was ansonsten noch getestet wird, ein paar Sachen für den Game Boy, die ganz nett waren, also Quicks, das ist ja das typische Felder in einem, was es in der Arcade auch gab. Vollfeed heißt es für die PC Engine, dass man immer so einen kleinen Cursor hat, der durch den Bildschirm gesteuert wird und damit, wie erklärt man denn das am besten?
Man muss eine Fläche quasi einzeichnen, die dann zu seiner Fläche wird und damit wird die Fläche des Gegners immer kleiner. Und sobald man 50% der Fläche so erobert hat, hat man gewonnen. Oder waren es 80 oder
irgendwas? Dann kommt, das war immer unterschiedlich und dann kommt halt ein neues Level. Und es gibt quasi einen Gegner, den man immer einzäunen muss. Und der darf, während man eine Linie zieht, darf der die Linie nicht berühren.
Genau.
Genau, und du musst quasi immer vollflächige Rechtecke generieren. Leichter zu erklären ist dann der nächste Test, Golf. Und das Golf ist dafür, dass es auf dem Gameboy ist. Das ist verdammt gut. Das hatte auch schon Batterie-Safe-Funktionen, so als eines der ersten Gameboy-Spiele. Du hattest, glaube ich, 18 Löcher ganz normal. Ah, hier lese ich gerade zwei Kurse A, 18 Löcher. Ich habe das neulich auch nochmal gespielt. Also ganz ehrlich, für so ein kleines Gameboy-Spielchen verdammt gut. Also das hat richtig Fun gemacht. Und dann sind wir schon bei den Arcade-Tests. Heute reiten wir aber schnell durch, oder?
Nee.
Ja, wobei, nee, wir lassen uns schon Zeit. Naja, die Hörer sollen ja auch was von uns haben.
Genau.
Hab jetzt neulich gehört, man soll Podcasts eigentlich 14-tägig machen, damit eben tatsächlich eine richtige Reichweite passiert und man merkt eben, dass Leute das anhören wollen. Einmal im Monat ist im Moment eigentlich ganz in Ordnung. Noch dazu, wenn wir das Thema so haben, wie wir es gerade haben.
Ja, ich glaube, das passt auch zeitlich aktuell noch ganz gut mit dem Monat.
Richtig, eher noch machbar. Wobei ich sagen muss, ich würde ganz gerne eigentlich in der ersten Woche immer erscheinen. Also quasi so erste Oktoberwoche, erste Novemberwoche, dass man da immer was, dass man eher einen festeren Termin hat. Müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie geregelt bekommen. Die Arcade-Tests sind mal ziemlich cool, weil diesmal wird Parodius getestet. Und von Parodius bin ich ja ausgewiesener Fan. Habe das zwar ursprünglich, ich glaube, mein allererstes Mal Parodius habe ich auf dem Gameboy gespielt, dann irgendwann auf der PC Engine und dann auf Super Nintendo. Und meine Gameboy-Version, die ist halt easy peasy durchzuspielen, aber die Super Famicom oder Super Nintendo-Version und dann PC Engine-Version sind natürlich sehr nah am Arcade-Original und halt schon ganz knackig. Und die Arcade-Version, so habe ich selber gar nicht gespielt, aber ja, Klassiker. Absoluter Klassiker. Die ganze Parodius-Serie ist toll. Also ich mag die eigentlich alle gern, bis auf das letzte, was ja dann auch nicht mehr Parodius hieß, sondern Otto Medius. Und da bin ich nicht so der Riesenfan von. Hast du denn? Bist du Parodius-mäßig?
Ach, nicht so richtig. Also ich hab's auch mal ein bisschen gespielt. Ich glaube, für die Engine habe ich das Modul, genau.
Da gibt es einen exklusiven Level, gell? Gibt es einen Level, den gibt es nur auf der PC Engine.
So ein großer Fan bin ich davon, dass ich das nicht weiß.
Sehr gut.
Nee, ich. Gradius ist auch so ein, ja. Kann man spielen, bin ich aber irgendwie auch nicht, weiß ich nicht. Zu Nintendo sind viele Sachen, die irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen sind. Ich habe das Parodius natürlich gespielt und auch da oben eine Striptease-Tänzerin bereitet Probleme. Also strippen tut sie ja nicht.
Machen das nicht Striptease-Tänzerinnen immer?
Was? Nicht strippen?
Probleme bereiten.
Nee, ich weiß nur, wie man an ihr vorbeikam, das weiß ich mittlerweile. Musst du ja nicht mal beschießen, ne?
Nee, du musst unter den Beinen durchfliegen.
Na klar. Nee, aber es war schon witzig. Aber wie gesagt, ich bin nicht der ausgewiesene Parodius und Gradius-Fan.
Ich mag das Zitat hier ganz gern. Wer bei dem Wort Action nicht schreiend die Wohnung verlässt, der sollte unbedingt Probe spielen. Vor allem die Gradius-erfahrenen Spieler, die sich mit dem Genre etwas auskennen, werden entzückt sein und an manchen Stellen herzhaft lachen. Nicht zuletzt wegen der fabelhaften Musik, die praktisch ausschließlich aus Klassikstücken besteht. Also tatsächlich, also ich bin jetzt nicht weinend zusammengebrochen vor Lachen bei dem Spiel. So jetzt nicht, aber es gibt halt so schöne kleine Querverweise und ja, das ist schon wirklich sehr, sehr witzig. Der Sound ist lustig. Tatsächlich immer so nachgespielte Klassikstückchen. Und was mich immer genervt hat, es gibt dieses Ding, dass du hast doch unten diese Option Bar, wo du quasi einstellst, was du für einen Schuss haben möchtest und so weiter. Und da gibt's eine, das gibt's nur bei Parodius, einen so ein Roulette dann, wo er quasi dir irgendwas dann raussucht und du kannst halt tatsächlich drauf wetten, dass du immer das auswählst oder das bekommst, dass alle deine Waffen weg sind, du nur noch super langsam bist, du keine Options mehr hast und genau vorm Endgegner stehst.
Juhu.
Dementsprechend habe ich immer versucht, dass ich dieses Feld halt meide. Dass man da halt nie drauf kommt. Also, ja, das ist mega nervig. Ja, du kennst mich und meine Reaktionen.
Genau, das stelle ich mir gerade vor, deswegen muss ich so lachen. Da flog wieder das Super NES-Pad in den Fernseher.
Ich habe diesen Monat habe ich nichts kaputt gemacht.
Wow, du hast aber auch nicht viel gespielt.
Das stimmt, aber ich habe Thunder Force 3 gespielt.
Ja gut, das ist ja aber auch kein Frustspiel.
Sagst du. Dieses therapeutische drüber reden im Podcast, das hilft, dass ich keine Pads mehr kaputt mache.
Sehr schön.
Na Mensch, dann sind wir schon fast am Ende angekommen. Huh? Wir sind, was halt schön wird im Oktober, da gibt es dann nur Highlights. Im Oktober sprechen wir über Ninja Spirit, über Image Fight, über Felios, über E-Swat, über Batman für Mega Drive, über Devil Crash. Also da geht's ab. Boah, ich freue mich drauf.
Sollte man wirklich mal vorab ein bisschen zocken. Das sind wirklich echt nur gute Spiele.
Ja, also gerade Ninja Spirit und Image Fight habe ich ja sehr weit gespielt. Aber das müssen wir jetzt nicht drüber reden. Sonst rauben wir uns da alles über den Podcast.
Ja.
Alle anderen Podcasts haben immer so tolle Schlusssätze, ist mir aufgefallen, so von wegen unterstützt uns auf Patreon und folgt uns hier und da und dort und tralala. Wir haben das nicht. Wir haben kein Patreon. Ich habe auch irgendwie gar nicht vor, da irgendwas zu machen und mich da in irgendeiner Form unter Druck zu setzen, dass dann die Patreon-Goals erreicht werden. Mich würde eigentlich, du jetzt nicht, also dir ist es eher egal, weil du in dem Projekt nicht so arg involviert bist, Mich würde viel mehr freuen, wenn die Leute einfach bei uns in unserem Blog auf RetroPlays ein bisschen was dazu, also zu dem Blog-Eintrag halt dann was dazu schreiben, ein bisschen mit uns diskutieren, vielleicht RetroPlays einfach mal ein bisschen mehr weiter empfehlen und sagen, Mensch, das, wenn sie es, wenn es ihnen gefällt. Was ich, im Moment ist das Feedback immer noch so, dass die Leute eigentlich ziemlich toll finden. Es fehlt uns halt schlicht an Reichweite. Und wir arbeiten dran, aber das reicht halt immer nicht. Das Beste ist immer noch, wenn jemand was empfiehlt, weil er es gut findet. Also empfiehlt den Podcast weiter, empfiehlt gerne RetroPlays als Plattform weiter. Ja, ich weiß nicht, ob der Wolfgang noch was zu sagen hat. Ansonsten, in diesem Sinne, hören wir uns im Oktober. Ich freue mich drauf.
Ja, und ich kann dem Chris nur zustimmen. Also gerade jetzt mit den neuen Funktionen im RetroPlays.
Wie heißt die Seite nochmal?
Ich muss gerade überlegen. Nee, im RetroPlays. Gerade die ganzen Bücher und Merchandise und so weiter, kann ich jetzt endlich mal anfangen, meine ganzen Players Guides und so weiter dort einzupflegen. Also ich finde es nach wie vor super als Benutzer. Guckt rein, meldet euch an, sagt's weiter. Ja, das war's von mir, vom Flugblatt. Und
ich wollte gerade sagen, ich wünsche dir jetzt einen guten Flug.
Mal gucken, einen guten Flug ins Bett hier, weil es ist jetzt auch schon um 11 und morgen früh geht's schon wieder los. Und schauen wir mal, wo ich das nächste Mal bin, wenn wir den Podcast aufnehmen.
Ich muss jetzt hier Schluss machen. Mich guckt gerade unser Hund an, der dringend nochmal in den Garten muss. Ich glaube, der macht sich gleich ins Fell.
Der macht sich ins Fell, der Arme.
Alles klar, dann bis nächsten Monat. Ich freue mich. Tschüss.
Bis dahin. Ciao.